Der Jünger Philippus sagte zu Jesus: Herr, zeige uns den Vater. Das genügt uns. Jesus antwortete ihm: Jetzt bin ich schon so lange bei euch und du kennst mich immer noch nicht, Philippus? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du da verlangen, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich mit dem Vater verbunden bin und der Vater mit mir? Die Worte, die ich euch gesagt habe, stammen nicht von mir selbst. Der Vater, der immer mit mir verbunden ist, vollbringt seine Taten durch mich. Jesus, ich danke dir, dass du und der Vater eins sind. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du und der Sohn und der Vater eins seid. Und dass wir mit Jesus sehen dürfen, Gott, wie du bist, wer du bist, wie du handelst, wie du liebst, wie du vergibst. Danke, dass du nicht abstrakt geblieben bist, sondern dass du leibhaftig geworden bist auf dieser Erde. Und danke, Gott, dass wir dich so kennen und erleben dürfen. Amen. Gottes Geist weist uns auf Jesus hin. Und wenn wir Jesus kennenlernen, zum Beispiel indem wir in der Bibel lesen und lesen, was hat er getan, wie hat er gewirkt, dann bekommen wir eine Idee davon, wie der Vater ist, weil die beiden sind Wesen eins. Und dieser Jünger von Jesus, Philippus, der mit unterwegs ist, der ihn erlebt hat, der große Wunder gesehen hat und kleine Details von Jesus in den leisen Tönen ihn erlebt hat, der ihn erlebt hat, wenn er gestresst war, wenn er müde war, wenn er Hunger hatte, dieser Philippus, der möchte den sehen, mit dem Jesus so eine innige Verbindung hat. Er merkt, Jesus und Gott, der Vater, sind so eng verbunden. Das will ich auch. Ich will auch diesen Vater sehen. Gott, diesen Vater erleben, so wie Jesus das getan tut. Und dann finde ich so spannend, wie Jesus dann sagt, es wirkt fast so, als wenn der Vater reden würde, so lange bin ich schon mit dir unterwegs und du erkennst mich immer noch nicht. Und Philippus ist so ein bisschen, ja, dass Jesus, das ist ein Prophet, ein besonderer Mensch. Und Gott spricht zu ihm und sagt, ich bin's. Ich bin wirklich da, mitten unter euch. Und wenn du mich siehst, dann siehst du den Vater. Wenn du Gott kennenlernen willst, ja, sehen willst, wie er ist, dann sieh dir das Leben von Jesus an. Gott und Vater, Gott und Sohn, Gott und Heiliger Geist sind eins. Ich habe es nicht geschafft, eine PowerPoint vorzubereiten, aber die Julia an der Technik hat mir versprochen, dass sie bereit ist, immer so zwischendurch was aufzuschreiben als Notizzettel, dass ich dann nachher weiß, was wir alles so behandelt haben heute in dem Johannes-Evangelium Kapitel 14. Schreib doch mal als erstes bitte auf, liebe Julia, Gott gleich Vater, Sohn und Heiliger Geist sind eins. Gott gleich Vater, Sohn und Heiliger Geist sind eins. Das ist eine große Botschaft in der Bibel und ganz spannend für die Menschen zu entdecken gewesen. Im Alten Testament hört man viel über Gott und Gott den Vater und dann kommt Jesus Christus auf die Welt. Man merkt, boah, das ist ja noch mehr, als wir bisher gedacht haben. Und dann kommt Pfingsten und der Heilige Geist kommt dazu. Alle drei sind eins von Anfang an bei der Schöpfung überall beteiligt beim Erlösungswerk und trotzdem offenbaren sie sich Stück für Stück. Wir starten heute in eine neue Themenreihe. Pfingsten, eine Bewegung beginnen. Es geht so ein paar Wochen lang, weil wir diesen Schwung mitnehmen, diese Bewegung mitnehmen von Pfingsten und schauen, was macht das mit uns persönlich, aber auch mit uns als Gemeinde, dass Gottes Geist Bewegung ist, dass er Bewegung ausdrückt, dass er in uns lebt und uns selber auch bewegt. Eine Bewegung beginnt. Ich weiß nicht, was ihr so vor Augen habt an Bewegungen. Ich weiß nicht, wie alt ihr seid, wie viel Lebenserfahrung ihr habt, was ihr schon so mitbekommen habt. Es gibt ja verschiedene Arten von Bewegung in der Gesellschaft, im Bereich, wo Menschen unterwegs sind und wo sich auf einmal was verändert, wo eine Veränderung notwendig wird. Viele Bewegungen entstehen durch ähnliche Situationen. Zum Beispiel als erstes, da ist eine Krise da. Irgendwas ist nicht in Ordnung, irgendwas ist nicht gerecht, irgendwas darf so nicht weitergehen. Die Menschen sind unzufrieden, da muss was passieren. Und sie erleben da ist so ein Stillstand. Irgendwie geht's hier gerade nicht weiter und es macht gar keinen Sinn mehr. Und hier muss eine neue Bewegung kommen. Neue Ideen kommen auf, Visionen von einem Zustand, wie es sein könnte, wenn sich etwas ändert, wie etwas erneuert werden kann. Eine andere Sicht auf Mensch, auf Gesellschaft und Glauben entsteht. Es ist immer wieder in der Weltgeschichte, dass sich was bewegt und merkt, so wie es jetzt ist, das passt nicht mehr, da muss was Neues entstehen. Dann treten manchmal damit noch charismatische Persönlichkeiten auf und die geben dieser Bewegung ein Gesicht und die merken, ja, was der ausdrückt, das fühlen wir alle und da wollen wir mit, wir wollen dieser Vision folgen, wir wollen diese Erneuerung, wir wollen diese Bewegung erleben, wir wollen nicht mehr Stillstand, jetzt muss was passieren. Und es gibt immer so Momente in der Geschichte, wo man merkt, die Zeit ist reif für Veränderung, für Erneuerung, für Bewegung. Und dann kommt Kommunikation dazu. Menschen geben das weiter. Radio, Fernsehen, Instagram. Von Mensch zu Mensch. Es wird kommuniziert, was ist gerade los. Menschen erleben andere Menschen, die so denken. Sie merken, wir sind nicht allein und wir gehen das jetzt zusammen an. Zum Beispiel die Französische Revolution. Eine Bewegung. Ein Auslöser war soziale Ungleichheit, Armut, Machtmissbrauch durch den Adel und es gab neue Ideen durch die Aufklärung. Es verbreiten die Gedanken wie Freiheit. Alle Menschen sind frei und nicht irgendwo unterjocht, gebunden. Alle Menschen haben ein Recht auf Freiheit. Gleichheit. Nur weil du adelig bist, bist du nicht mehr wert als ich. Und Brüderlichkeit. Miteinander verbunden. Wir sind alle Menschen. Und diese Bewegung kommt auf und löst sich aus. Man merkt, boah, jetzt passiert was. Jetzt ist was im Umbruch, eine neue Zeit beginnt. Oder die Bürgerrechtsbewegung in den USA, ausgelöst durch systematische Diskriminierung schwarzer Menschen. Und dann gibt es eine Figur, Martin Luther King, der sagt, ich habe einen Traum. Ich habe einen Traum, dass eines Tages meine vier kleinen Kinder in einer Nation leben werden, in der man sich nicht nach ihrer Hautfarbe, sondern nach ihrem Charakter beurteilt. Ich habe einen Traum. Das, wie es jetzt ist, das kann nicht so weitergehen. Stillstand funktioniert nicht mehr. Wir müssen etwas Neues erschaffen, initiieren. Es braucht eine Bewegung. Und die Stimmung ist da und die Veränderungsbereitschaft ist da. Und Menschen treten auf, die eine Idee einen Traum haben von dem, was sein kann. Und eine Bewegung kommt ins Rollen. Wie ist das zur Zeit von Jesus? Da ist Israel. Israel ist besetzt von den Römern. Sie dürfen sich so ein bisschen selbst verwalten, aber es ist nicht so, wie es sein soll. Da sind die Pharisäer und die Sadduzäer, die sagen, acht genau auf jedes Gebot, mach noch ein paar extra Gebote. Oder die Sadduzäer, die so ein bisschen korrupt sind, die Einfluss haben. Und irgendwie merken die Menschen, das ist alles so hohl geworden. Ja, wir sind Israel und wir glauben an Gott. Aber das, was wir hören, das, was wir leben, das ist so hohl geworden. Das kann es doch nicht sein. Das kann doch nicht alles sein. Da muss doch was Neues kommen. Und in diese Zeit hinein, wo man auch noch im Römischen Reich sehr gut rumreisen kann und Dinge verbreiten kann, kommt Jesus Christus auf die Erde, wächst auf, fängt an aufzutreten, nachdem Gottes Geist in der Taufe auf ihn gekommen ist. Und diese Bewegung fängt an, Resonanz zu bekommen. Diese Stimmung, die da ist von, so kann es nicht weitergehen, das ist irgendwie religiös, ist es irgendwie gerade eine Krise, bekommt neue Ideen von jemandem, der aufsteht, und der Worte der Wahrheit spricht, der Gerechtigkeit, der die religiösen Führer der Zeit kritisiert und kein Problem damit hat, ihnen zu widersprechen und zu sagen, so hat sich das Gott aber nicht gedacht. Das, was ihr da tut, ist meilenweit von dem entfernt, wie Gott ist. Und ich sage euch jetzt mal, wie Gott wirklich ist. Das tut Jesus und das stößt wie immer bei einer Bewegung auf Widerstand. Immer wenn etwas Neues kommt, wenn Dinge sich verändern, im Umbruch sind, im Wandel sind, dann stößt das auf Widerstand, weil man damit nicht zurechtkommt, weil man den Status aufrechterhalten will. Aber Jesus lässt sich davon nicht zurückhalten. Johannes Evangelium Kapitel 14, darin bewegen wir uns heute. Ich lese immer einzelne Abschnitte daraus vor. Und jetzt hier die Verse 15, 21 und 23. Jesus, eine charismatische Persönlichkeit, jemand, der auftritt, den Menschen zuhören, zu den Menschen hinkommen, tausendfach, um ihn zu hören. Jesus tritt auf und hat eine neue Botschaft im Gepäck. Aber er hat auch Dinge gesagt, die gar nicht so leicht sind. Johannes Kapitel 14, Vers 15, dort steht, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Klingt jetzt nicht so revolutionär, oder? Finde ich gar nicht so spannend, attraktiv, was Jesus da sagt. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Löst in mir erstmal nichts aus. Er hätte noch mehr gesagt. Eher so ein bisschen, oh, Liebe und Gehorsam. Da tue ich mich aber schwer mit Jesus. Was steht denn hier? Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Gehorsam als Konsequenz von Liebe. Wenn ihr mich liebt, das ist das Erste, was da steht. Dann ist eine Reaktion davon, dass euch wichtig ist, was mir wichtig ist, dass ihr meinen Willen respektiert, dass ihr die Dinge hochhaltet, die mir wichtig sind. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote befolgen. Gehorsam als Konsequenz, als Ausdruck von Liebe. Vers 21. Wer meine Gebote hält und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Wer meine Gebote hält, du sollst den Herrn, deinen Gott, deinen Nächsten lieben, wie dich selbst, mal ganz kompakt gesagt, wer sich danach richtet, wer diesem Anspruch genügen möchte, der liebt mich wirklich. Was ist Liebe? Was ist Liebe für euch? Worin drückt sich Liebe aus? In den Beziehungen, die ihr steht, zu Freunden, vielleicht zum Partner, der Partnerin. Wie sieht das da aus? Ich lese mal noch einen Vers. Vers 23. Dort sagt Jesus, wer mich liebt, wird sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und für immer bei ihm bleiben. Gehorsam als Konsequenz von Liebe. Gott zieht in unser Herz ein. Beispiel aus Ehe und Freundschaft. Ich halte hoch, was dir wichtig ist. Ich respektiere, was du sagst, weil ich dich liebe. Weil ich dir zeigen möchte, dass ich liebe, bin ich bereit, dich zu respektieren. Und manchmal ist das gar nicht so leicht, so in Freundschaften oder Ehe. Dann ist dem Partner etwas wichtig, was mir total unwichtig ist. Wo ich denke, ja, das ist doch nicht wichtig. Und ich denke, ah, das, mir ist es nicht wichtig und deswegen mache ich es auch nicht. Kann sowas sein wie Spülmaschine ausräumen oder sowas. So ganz banal, ganz banale Dinge. Oder lass uns mal Dinge vorher absprechen, bevor Martin sie umsetzt. Ja, das ist nicht so wichtig eigentlich. Oder letzte Woche waren Lego-Bautage gewesen und hier musste ein Anhänger von hier zu mir gefahren werden, wo die Lego-Steine nach dem Abbau drin waren. Und Christian Dumke hat mich gefragt, kannst du den von hier zu dir nach Hause fahren? Kann ich machen, kein Problem. Jetzt war ich schon zu Hause gewesen, musste wieder hin mit dem Fahrrad und mit dem Anhänger zurück. Da musste ich wieder hin, das Fahrrad abzuholen. Alles ein bisschen schwierig. Ich habe gedacht, Christian, du hast ja auch einen Führerschein. Der Anhänger hängt an dem Auto dran. Fahr den noch gerade rüber zu mir nach Hause. Habe ich gedacht. Und da habe ich gedacht, Christian ist ziemlich fertig, ziemlich kaputt und habe mich gefragt, ob ich den Anhänger rüberfahren kann. Kann ich doch eigentlich machen, obwohl ich denke, ja, das kannst du auch selber machen. Aber für mich war das auch ein Zeichen von, ich will dich unterstützen, weil ich dir daran helfe, was du brauchst. Weil es nichts besonders Großes und Tolles. Aber ich, vielleicht kennt ihr diesen Moment, wo ihr merkt, boah, das ist dir jetzt wichtig, mir aber gar nicht. Aber ich möchte meine Liebe ausdrücken, indem ich das für dich tue. Ich verstehe den Zusammenhang von Liebe und Gehorsam. Wir denken mal an den Anfang der Bibel. Gott pflanzt einen Garten, setzt Adam und Eva da rein. Wunderschön, alles schön. Was macht er? Er hat einen Baum der Erkenntnis und einen Baum des ewigen Lebens. Und er sagt, lieber Mensch, alles darfst du essen, aber von dem einen Baum der Erkenntnis, davon bitte nicht. Das ist ein Gebot. Und es gibt viele theologische Ideen und Abhandlungen darüber, warum und wieso und was ist das Ziel davon. Für mich ist ein Moment davon auch Beziehung. Die Menschen leben nicht nur dort in dem Paradies, sondern sie haben Möglichkeit, ihre Beziehung zu ihrem Schöpfer, ihre Liebe auszudrücken, indem sie achten, was ihm wichtig ist. Und vielleicht könnte man sagen, Gott, das ist doch nur eine Frucht. Das ist doch nicht schlimm, davon mal zu essen. Aber nicht davon zu essen heißt, mir ist wichtig, was dir wichtig ist. Und ich achte das, was du sagst. Ich respektiere deinen Willen. Und was machen die Menschen? Sie essen davon. Und Schuld und Sünde zieht in die Menschheit ein. Gehorsam als Ausdruck von Liebe. Wenn wir Jesus beobachten, die Evangelien lesen, sehen wir immer wieder, wie er dem Vater gehorsam ist und wie er selbst in der Stunde der Not im Garten Gethsemane sagt, nicht dein Wille, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Gehorsam aus Liebe, das fällt mir schwer und ich merke aber auch, da ist was dran. Notieren wir das mal. Liebe und Gehorsam gehören zusammen. Da dürft ihr Gegenwehr verspüren, ich verspüre sie. Liebe und Gehorsam gehören zusammen. Was passiert denn, wenn Gott in unser Leben kommt? Wir hatten es gerade gehabt im Vers 23, mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und für immer bei ihm bleiben. Was passiert, wenn Gott in mein Herz einzieht? Wenn wir beginnen, ihn zu lieben und hochzuhalten, was ihm wichtig ist. Ich glaube, dann setzt das was in Bewegung in uns und in unserem Umfeld. Das Christentum ist letztendlich eine Bewegung, die Pfingsten startet, wo Gottes Geist auf die Menschen kommt, in die Herzen hineinkommt und so eine Bewegung beginnt. Ich habe dieses Spiel, das mache ich total gerne. Man hat hier so einen Impuls, der wird weitergegeben und es kommt auf der anderen Seite was an. Bei den drei mittleren Kugeln, na gut, das ist nicht ganz ausbalanciert, sieht man eigentlich kaum Bewegung, wenn es gut läuft. Eine Schnur ist gerissen, es ging vorhin gar nicht mehr, das war Katastrophe. Aber so ein bisschen, da kommt Gott, eine Bewegung, das kommt in mich, in eine Gemeinschaft, in eine Gemeinde und diese Bewegung geht weiter. Und manchmal ist es gar nicht so sichtbar, wo kommt dieser Impuls her, gerade durch Gottes Geist in unserem Leben. Aber da kommt etwas, was nach außen dringt, was sich ausbreiten möchte, weil Gott mit seiner Liebe nicht nur bei uns bleibt, sondern durch uns auch dem Nächsten sich zeigen möchte. In diesem ganzen Kapitel von Johannes sind verschiedene Themen miteinander verwoben. Und ein Thema, was immer wieder durchkommt, ist, dass Jesus etwas durchblicken, durchscheinen lässt. Er macht klar, ich werde zum Vater im Himmel gehen. Wir sind noch vor Kreuzigung und Auferstehung. Und Jesus sagt aber schon, ich werde zurück zu meinem Vater in den Himmel gehen, Himmelfahrt. Das ist präsent in diesem Kapitel. Immer wieder kommt es durch. Jesus geht zurück. Die Menschen werden ihn dann nicht mehr leibhaftig sehen. Und einer der Jünger fragt Jesus, warum machst du das? Kannst du nicht bei uns bleiben? Ich möchte dich gerne bei mir behalten, Jesus. Ich schätze dich und ich will dich sehen und erleben dürfen. Jesus hat ein Problem. Wie jeder Mensch. Alle Menschen haben Probleme. Jesus hat auch ein Problem. Er ist nicht nur Gott, er ist auch Mensch. Und er ist irgendwie relativ lokal gebunden. Er ist in Israel unterwegs und geht so von den Dörfern zu den Dörfern, durch die Länder, durch die Städte. Und das ist so eine Größenordnung, da kann man als eine Person einen Einfluss gewinnen, eine Bewegung starten. Aber diese Bewegung soll nicht nur in Israel bleiben, die soll weitergehen. Und Jesus ist immer nur lokal unterwegs. Der ist irgendwie krass, was er tut, aber er ist in den Berichten immer an einem Ort und nicht an zwei Orten gleichzeitig. Und jetzt passiert Folgendes. Jesus sagt, ich muss zum Vater im Himmel gehen, denn ich bin Mensch. Nicht nur Gott, ich bin auch Mensch. Ich bin an einem Ort. Und ich will, dass diese Bewegung weiter beginnt, dass sie Raum in euch gewinnt und überall so kleine Kugeln sind, die was anstoßen in der Gesellschaft. Etwas verändern, die hochhalten, was Gott wichtig ist. Und deswegen Jesus zurück zu seinem Vater im Himmel, sitzt zur Rechten Gottes und er bringt den anderen aufs Spielfeld, den Heiligen Geist. Gottes Geist betritt das Spielfeld und er ist nicht mehr lokal gebunden, sondern Jesus ist jetzt durch seinen Geist in den ganzen Herzen der Glaubenden und diese Glaubenden fangen an, das weiterzutragen, weiterzugeben über die ganze Welt hinaus. Menschen hören von Gott, von dem, was ihm wichtig ist. Und dass er Beziehungen mit ihnen möchte, dass er sich danach sehnt, dass er zurückgeliebt wird. Jesus wird unsichtbar, als er zu seinem Vater in den Himmel zurückgeht. Wir können ihn nicht mehr leibhaftig anfassen, nicht mehr sagen, hier, das ist Jesus und Jesus ist Gott, das haben wir nicht mehr. Aber sein Geist ist da. Und dieser Geist hat immer wieder so Impulse in unser Leben. Und manchmal sehen wir diesen Geist gar nicht. Eigentlich nie sehen wir Gottes Geist. Aber wenn so ein Impuls kommt von Gottes Geist in unseren Herzen, in unsere Gemeinschaft, dann löst das was aus und Gottes Geist wird sichtbar, weil er Veränderung schafft, Erneuerung schafft, weil er Dinge bewegt, die vorher nicht klar waren. Eine Sache ist mir diese Woche klar geworden, Begabung sieht man in den Dingen, die man gut kann. Gottes Geist begabt uns und daran sieht man, das sieht man daran, dass man Dinge gut kann. Charakter sieht man in den Dingen, die man nicht so gut kann. Und auch das macht Gottes Geist. Er begabt uns und wir können das feiern, wenn wir das sehen und fördern. Und unser Charakter wird geschult an den Momenten, wo wir sagen, das kann ich gar nicht so gut. Oder habe ich versagt? Oder muss ich passen? Wie gehe ich damit um? Und Gottes Geist macht beides. Er schenkt Begabung, damit wir richtig was bewegen können. Und er wird an deinem Charakter arbeiten, auch in den Dingen, die du nicht so gut kannst. Und manchmal stellt er so Sachen in unser Leben hinein, wo wir merken, oh, das ist irgendwie schwierig, Gott. Das ist gar nicht entspannt laufen in meiner Begabung. Aber das ist Charakterbildung, weil Gottes Geist unsere Persönlichkeit erneuern, verändern, heiligen möchte. In der Bibel heißt es in der Apostelgeschichte 11,26, dass da zum ersten Mal die Jünger Christen, Christianoi im Griechischen, genannt werden. Die Jünger werden das erste Mal Christen genannt. Vorher war es so die Gemeinschaft des Weges gewesen, eine neue Bewegung innerhalb des Judentums. Und jetzt gibt es so eine Fremdbezeichnung, wie so oft. Also Methodisten zum Beispiel, eine Freikirche ist auch eine Fremdbezeichnung von außen genannt. Und Christen ist nichts, was wir uns ausgedacht haben als Christen, sondern was andere Menschen gesagt haben über diese Jünger, die Jesus nachfolgen. Wisst ihr warum? Weil auf einmal nicht nur ein Christus da rumläuft, der ist irgendwie gestorben und auferstanden, nicht mehr so anwesend. Auf einmal laufen da ganz viele Christus herum. Und es passiert genau das, was Jesus verheißen hat. Ich gehe, ich sende meinen Geist, Gottes Geist ist in euch. Und auf einmal sind da ganz viele Christusse, die durch die Gegend laufen und die verkündigen, wie Gott ist. Die Menschen erzählen, wie Gott sie liebt und die etwas bewegen. Und die Menschen, Herr, da war einer, der ist nicht mehr. Und jetzt wimmelt es von Christussen überall. Christianoi. Wenn Jesus Christus nur am Kreuz gestorben und für immer im Grab geblieben wäre, wenn er nicht aufgefahren wäre, wenn er nicht auferstanden zu seinem Vater im Himmel aufgefahren wäre, das ist viel wenn, also was ich sagen möchte, wenn Jesus gestorben wäre und nicht auferstanden wäre, hätte es diese Bewegung nicht gegeben. Für mich ist, dass es Christen gibt, dass es diese Gemeinde gibt, bis heute ein Zeichen dafür, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Denn eine Bewegung, die mit Jesus geendet hätte, hätte nicht diese Strahlkraft entwickelt. Christen, Kirchen haben versagt, und das ist traurig, aber Christen, die durch Gottes Geist angeschubst sind, haben immer wieder für Bewegung in der Geschichte gesorgt und Dinge verändert, die so nicht bleiben dürfen. Bei aller Institutionalisierung bleibt das Christentum so eine Bewegung. Und dort, wo wir aufhören, eine Bewegung zu sein, verlieren wir auch etwas ganz Großes. Verlieren wir Gottes Geist, der nicht mehr wirkt. Christen bleiben in Bewegung und müssen immer wieder schauen, was legt Gott ihnen aufs Herz? Was möchte Gottes Geist verändern, nicht nur in so einer kleinen Gruppe am Sonntagmorgen, sondern auch in der Gesellschaft? Ich glaube, dass viele Bewegungen in der Gesellschaft aus einem großen Fragen danach kommen, Gott, was ist dir wichtig? Was möchtest du verändern durch mich? Wo stellst du mich hin? Wo hast du mich hingestellt? In Familie, auf der Arbeit, im Sportverein, in ehrenamtlichen Arbeiten? Wo hast du mich hingestellt und warum hast du mich dazu gestellt? Welche Bewegung möchtest du durch mich initiieren? Wo möchtest du mich anschubsen? Wo möchtest du in den Begabungen, die ich von dir bekommen habe, möchtest du daran wirken? Und wo möchtest du auch in den Dingen, die ich nicht so gut kann, trotzdem meinen Charakter schärfen? Ich würde gerne an dieser Stelle mal eine Pause machen und euch einen Moment geben, mal hinzuhören, ob Gottes Geist euch in eurem Innersten sowas was deutlich macht, was sichtbar macht. Vielleicht durch einen Gedanken, der euch kommt, durch einen Bibelvers, eine Situation, die euch aufzeigt oder durch ein Bild, was ihm so aufploppt. Ich habe so die Tage so ein Bild vor Augen, das erzähle ich euch gerade noch kurz vorher. Das ist ganz spannend. Ich habe ja einen Garten und ich habe Hochbeete und im einen Hochbeet habe ich Erdbeeren gepflanzt. Und die wachsen und dann kommen da aber auch noch Kartoffeln raus. Die sind da irgendwo unten drin und jedes Jahr buddel ich sie aus und die kommen jedes Jahr wieder. Und ich freue mich über alles, was wächst, aber ich will da gerne Erdbeeren ernten. Und dann kommen diese Kartoffeln da raus und die ich schon wieder. Und ich weiß, ich müsste sie abschneiden, wenn ich Erdbeeren ernten will. Und ich kann das nicht. Jetzt habe ich meiner Frau gesagt, kannst du sie bitte abschneiden? Hat sie noch nicht gemacht bisher. Und die Kartoffeln wachsen wunderschön, richtig groß und die Erdbeeren verkümmern darunter. Und ich habe so dieses Bild und ich merke, auf den einen Gottes Geist will mir so ein bisschen was deutlich machen, was ich denn eigentlich möchte und was es manchmal auch bedeutet, wenn man Erdbeeren möchte. Oh, ist das schwer, Gott. Ist das schwer, was abzuschneiden, was mir irgendwie auch wichtig ist. Das ist so etwas, was Gottes Geist mir gerade zeigt, wo ich so am Gucken bin, am Nachdenken bin, was hat das zu bedeuten für mich. Und so möchte ich euch jetzt eine Zeit geben, in der ihr mal kurz still werdet und Gottes Geist fragt, was möchtest du mir gerade sagen? Gibt es etwas, Gott, was du mir aufzeigen möchtest, wo du ein Stück weit durch mich in meinem Umfeld eine Bewegung initiieren möchtest? Oder gibt es etwas anderes, was ich gerade hören soll? Ein kurzer Moment, ich bete im Anschluss. Amen. Pfingsten. Wir feiern heute Pfingsten und ich bin immer mal darüber gestolpert, dass die zur Zeit von Jesus ja auch schon Pfingsten gefeiert haben, bevor Gottes Geist auf die Menschen kam. Und ich habe mich gefragt, was haben die denn da gefeiert? Und das Volk Israel hat gefeiert, dass Gott mit ihnen einen Bund geschlossen hat am Berg Sinai. Das ist das Pfingstfest, hängt auch mit einer Ernte zusammen. Und sie feiern, Gott hat mit uns einen Bund geschlossen. Die Bundesurkunde sind die 10 Gebote in Stein geschrieben von Gott. Das ist die Urkunde. Und das Zeichen dieses Bundes ist, den Sabbat, den Ruhetag zu halten. Und so feiern die Juden Pfingsten, dass Gott einen Bund mit ihnen geschlossen hat. Und jetzt passiert Folgendes, es ist das Pfingstfest. Und Gott nimmt sich diesen historischen Moment und kommt mit seinem Geist auf die Gemeinde. Und er beginnt einen neuen Bund. Ein Bund, wo nicht mehr Gottes Gebote auf Steintafeln geschrieben sind, sondern unser Herz geschrieben ist. Und wo Gottes Geist, und das ist absolut Novum, in die Herzen kommt. Vorher liegt Gottes Geist auf Einzelnen und ist auch wieder weg für eine Zeit lang, für einen Dienst. Aber jetzt kommt Gott in unser Herz. Und wisst ihr, warum er das macht? Um Beziehung zu stiften und damit wir sehen können, was ihm wichtig ist. Ich habe vorhin erzählt, am Anfang Adam und Eva und Paradies, die sind ohne Sünde, ohne Schuld, die haben die besten Voraussetzungen. Gott sagt, ein Gebot, damit könnt ihr zeigen, dass ihr mich lieb habt, und sie übertreten es. Und das zieht sich durchs Alte Testament, durch die Menschheitsgeschichte durch. Wir schaffen es nicht, Gottes Vorstellungen, auch wenn sie noch so gut sind, zu entsprechen, uns daran zu halten, unsere Liebe durch Gehorsam auszudrücken. Das verstehe ich, das Konzept, aber es funktioniert nicht. Ich kriege das nicht hin, jedenfalls nicht in letzter Konsequenz. Manchmal gelingt es und manchmal gelingt es nicht. Jetzt schließt Gott einen neuen Bund und sagt, ich komme in euer Leben, in euer Herz hinein. Und ich verändere euch von innen heraus, Stück für Stück, sodass ihr Jesus immer ähnlicher wird. Das ist etwas vollkommen Neues und das ist, was Pfingsten passiert. Gott schließt einen Bund und bewirkt diesen Bund, diese Vertragsbedingungen, das, was ihm wichtig ist, durch ihn in uns. Das finde ich begeisternd an Pfingsten, dass Gott nicht mehr da steht und sagt, Martin, das sind die Gebote und das ist der Gehorsam, möchte ich lernen. Aber dass er auch sagt, ich mache einen neuen Bund und ich komme in dein Herz, in dein Leben und ich selbst bewirke in dir, dass du dahin kommst, immer mehr und mehr das hochzuhalten, was mir wichtig ist, für das einzutreten, was mir am Herz liegt. Das ist etwas, was Pfingsten möglich macht. Wir möchten zum Abschluss noch zwei Lieder singen. Ich bitte schon mal das Lobpreisteam nach vorne. Du bist der Herr, der mein Haupt erhebt, heißt es im nächsten Lied. Wind des Herrn, weh in meinem Leben, Geist des Herrn, facht das Feuer an. Und zum Abschluss möchte ich noch vier Verse aus der Apostelgeschichte vorlesen, von diesem ersten Pfingstfest. Apostelgeschichte 2, 1 bis 4. Als das Pfingstfest kam, waren wir wieder alle zusammen, die zu Jesus gehörten. Plötzlich kam vom Himmel her ein Rauschen, wie von einem starken Wind. Das Rauschen erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich aufhielten. Dann erschien ihnen etwas wie züngelnde Flammen. Die verteilten sich und ließen sich auf jedem einzelnen von ihnen nieder. Alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Sie begannen, in fremden Sprachen zu reden, ganz so, wie der Geist es ihnen eingab. Gott, ich danke dir, dass du deinen Geist geschenkt hast, dass du nicht bei dir geblieben bist, sondern dass du durch Jesus in diese Welt gekommen bist und die Welt mit dir versöhnst. Danke, dass du deinen Geist nicht zurückgehalten hast und deinen Geist ausgegossen hast. Und danke, Heiliger Geist, dass du in uns lebst, dass du wirkst, dass du erneuerst, veränderst, dass du Bewegung schaffst. Amen.